Ja, hallo ihr EntdeckerInnen von düsteren Dungeons und finsteren Verliesen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Board Game Bravery mit mir, dem Max.
Und mir, Jascha. Hallo zusammen.
Ja, wir nehmen heute in einer doch Affenhitze auf, also es ist warm wie in einem Dungeon, der nahe an einem Vulkan gebaut wurde, würde ich mal ganz stark behaupten. Also ich warte auch nur noch auf den Drachen, der gleich durch mein Zimmer hier läuft.
Ja, das hast du ganz, ganz treffend gesagt. Ich hab's hier oben schon, ich hab den ganzen Tag oben hier schon die Rollläden unten in meinem Büro und es ist trotzdem ganz schön warm. Uff.
Haben schon zwei Hobbits einen Ring durchs Fenster geworfen?
Noch nicht, kann nicht lange dauern.
Das wird heute so eine kleine Talkfolge von uns, weil der Michi von Brett und Spiel von Instagram, ja, die Folge ist jetzt für dich, uns einfach mal darum gebeten hat, unseren Senf zum Thema Dungeon Crawler auf den Tisch zu legen. Und ja, wenn man uns schon um irgendwelche Dinge bittet, dann wird dem natürlich auch nachgekommen. So der Folgenplan das dann auch irgendwann erlaubt.
Vor allem reicht es in Max' Gegenwart auch einfach nur, den Begriff Dungeon Crawler einmal zu droppen. Und dann kann Max von sich aus schon viel, viel erzählen. Weil wir wissen ja schon aus anderen Folgen, Dungeon Crawler sind so ein bisschen dein Steckenpferd, ne? Insgesamt in der Brettspielewelt.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn man das Wort Dungeon Crawler in meiner Nähe sagt, dann klingelt in irgendeinem Spieleladen gerade die Kasse, weil das ist irgendwie so ein Standardproblem bei mir, dass ich plötzlich Dinge gekauft habe, wenn das Wort Dungeon Crawler fällt. Ganz, ganz schlimm. Kriege ich langsam in den Griff, aber man muss aufpassen. Ja, das ist wie mit Beetlejuice, nicht zu oft sagen.
Ja, wie gesagt, ich profitiere davon ja immer so ein bisschen passiv, wenn du wieder in einen deiner Kaufrausche da verfällst, habe ich überhaupt kein Problem mit.
Weiter so, ne? Weitermachen.
Genau. Wollen wir nicht lange drum rumreden und direkt einfach mal ein bisschen drüber reden, was Dungeon Crawler überhaupt sind als Genre, was die so ausmacht?
Ja, so machen wir das. Nicht lang fackeln, ne? Schnapp das Schwert, den Schild und den Rucksack, denn der Dungeon muss gelootet werden.
Genau. Ja, erstmal habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was die Übersetzung eigentlich angeht. Von diesem schönen Begriff Dungeon Crawler und Google hat mir gesagt, ein Verlieskrabbler. Da dachte ich mir, hat schon seinen Grund, dass das auch im Deutschen eher Dungeon Crawler genannt wird. Aber der Name ist Programm. Ne? Das Dungeon, das Namensgebende für diese Spielegattung, ist irgendeine Art von geschlossenem Raum immer, um den es geht. Sei das ein Labyrinth, ein Verlies oder auch eine Instanz, ne? So wird das in manchen Spielen genannt. Und das ist irgendein geschlossener Raum, wie gesagt, in dem man sich als Heldin oder eben als Gruppe aufmacht, um Monster zu besiegen, Schätze zu sammeln.
Ja, man muss einfach sagen, diese direkte Übersetzung von Dungeon Crawler mit Verlieskrabbler oder Verlieskriechen, darüber lachen auch nur Menschen, die noch nie einen mit Fallen gespickten Dungeon in einer D&D oder in einer DSA-Runde oder so langgelaufen sind. Man entwickelt eine gewisse Paranoia und kriecht diesen Gang quasi Zentimeter für Zentimeter voran und guckt nach Fallen. Ja, oder falls manchmal einmal gestorben ist an sowas.
Oder man kriecht, weil man stark verprügelt worden ist.
Ja, oder man schickt halt den Barbaren vor, der den Fallenschaden abfangen kann mit den Lebenspunkten. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich denke auch, auf den Google Translator verlassen wir uns da mal lieber nicht. Aber neben dem namensgebenden Dungeon haben Dungeon Crawler auch so ein paar Kernelemente, die immer wieder auftauchen. Dinge, die man als SpielerIn da eben so treibt. Dazu gehört zum Beispiel, dass man Gegner bekämpft. Also Dungeon Crawler haben ja in der Regel Feinde, mit denen man sich rumschlagen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine ganz große Rolle spielt auch der Loot, also die Beute. Und es geht darum, gute Ausrüstung zu finden. Und damit ganz eng verbunden ist dieser Aspekt der Wiederholung. Es geht sehr viel darum, mit der neuen, besseren Ausrüstung, die man sich in einem Durchlauf zusammengesammelt hat, dann im Grunde genommen den Dungeon nochmal aufzusuchen und zu schauen, ob man damit vielleicht sogar ein bisschen weiterkommt, vielleicht noch ein bisschen mehr Loot sammelt. Da sind die verschiedenen Dungeon-Crawler, die es so gibt, natürlich alle unterschiedlich, aber ich würde behaupten, dass das so zur Mehrheit der Vertreter dazugehört.
Ja, das definitiv. An vielen Stellen hast du natürlich noch die gerade von mir so nett angesprochenen Fallen, die finde ich immer ganz nett. Wenn du da dann irgendwie den falschen Weg gehst, falsches Feld betrittst, keine Ahnung, dann hast du eine Giftfalle oder eine Stachelfalle oder keine Ahnung, was für Fallenarten sich das jeweilige Spiel dann so aus den Rippen leiert. Das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, finde ich, diese ständige Angst vor Fallen.
Ja, das stimmt. Indiana Jones war ja der Original Dungeon Crawler sozusagen. Ne? Also ich finde wirklich, das Gefühl ist gar nicht so weit her, wenn man sich vorstellt, man geht wirklich in so ein Verlies oder so ein Labyrinth rein und hält Ausschau nach irgendwelchen Giftfallen. Also bei mir weckt das sofort so Indiana Jones Erinnerungen.
Ja, aber ganz wichtig, ne? Nicht die Kiste öffnen, sonst schmilzt dir das Gesicht.
Das lässt man lieber die Nazis machen, damit denen die Gesichter schmelzen. Ein Punkt, den habe ich so bei der Online-Recherche gefunden, den fand ich super spannend. Orientierung ist bei einigen Dungeon-Crawlern noch ein wichtiges Element. Ich erinnere mich da an die ganz, ganz alten Text-Adventure am Rechner. Wir werden gleich sehen, dass beim Dungeon-Crawler Videospiele und Brettspiele ganz eng miteinander verwoben sind historisch. Und ich weiß nicht, ob du jemals diese ganz alten Text-Adventure gespielt hast, aber da gab es ja immer diesen typischen Aufbau am Schreibtisch, du hast nach Möglichkeit einen Karo-Block vor dir, weil ja jede Szene, jeder Ort, an dem du in so einem Text-Adventure bist, im Grunde genommen auf deinem Karo-Block ein Kästchen sein kann. Und dann zeichnest du im Verlauf des Crawls, während du dich durch das Dungeon bewegst oder durch die Welt, deine eigene Karte. Also so lief das halt früher ab bei den ganz, ganz alten Adventuren. Und ich hatte das zuerst gar nicht mehr mit diesem Genre in Verbindung gebracht, aber dann musste ich so an Zelda denken, da sind wir jetzt zwar bei den Videospielen, aber da ist es ja genauso, ne? Du betrittst ein Verlies, ein Dungeon, ein Tempel heißt das ja, glaube ich, bei Zelda immer. Und dann hast du ganz klassisch, zumindest auf den alten Gameboy, in den alten Gameboy-Spielen, die ich jetzt noch so kenne, ich bin alt, ne? Da hast du dann wirklich jeden Raum als so ein kleines Rechteck nebeneinander. Und das kann also bei diesem Dungeon-Crawl-Mechanismus, bei dem Genre, wirklich eine Rolle spielen, erstmal zu entdecken, dir eine Orientierung zu verschaffen und vielleicht auch selber sogar eine Karte anzufertigen.
Ja, also da muss ich mich ein bisschen outen, da ist unsere zwar sehr geringe Altersdifferenz, aber dann doch eine Differenz spürbar, gerade weil sich das ja sehr, sehr schnell entwickelt hat. Meine ersten Berührungen mit dem Medium Dungeon Crawler waren Dungeon Siege und Baldur's Gate, waren meine ersten Berührungen mit dem Thema Rollenspiel und Dungeon Crawl am Computer oder an der PlayStation. Mhm. Uralt. Also ich glaube, das erste auf PS1 oder so gespielt. Also verhältnismäßig gesehen uralt, aber ansonsten nee. Also Text-Adventure so die reinen noch nie gespielt.
Wir sind, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir sind ja auch nur 4 Jahre auseinander, wir beiden.
Ich glaube sogar nur 3, oder?
Ja, oder nur 3. Also ich bin auch nicht damit jetzt groß geworden, dass ich diese alten Text-Adventure wirklich aus erster Hand quasi miterlebt hätte. Aber mein Vater hatte immer schon so ein Interesse für Computer als Elektroniker, so ein kleines Fable von ihm. Ne? Und ich habe dann halt, ja, diese kleinen Spielchen immer mal so mitbekommen. Das war jetzt nicht so, dass ich mir die aktiv gekauft und so richtig intensiv gespielt hätte. Aber ich erinnere mich dran, wie ich da als kleiner Dötz dann mal vorsaß. Und ich glaube, mein Onkel hatte mir das damals so erklärt, dass man da unbedingt einen Stift und einen Zettel braucht und sich seine Karte da macht. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Tag diese Spiele gespielt. Dafür bin ich auch nicht der Jahrgang. Also das war, glaube ich, so in den 80ern, frühen 80ern war das, glaube ich, noch so ein Ding.
Ja, aber an sich tatsächlich ja ein schöner Vorläufer zu dem, was wir eigentlich heute so an Brett- und Computerspielen spielen, ne? Muss man auch einfach so sagen. Ja. Gerade so puncto Immersion ist ja für uns beide so ein Fable beim Brettspielen. Dass wir da sagen, oh Mensch, wenn es immersiv genug ist, na, dann tauchen wir auch ab und denken uns irgendeine coole Geschichte für uns im Kopf beim Spielen aus, die dann epischer ist als das, was da eigentlich gerade auf dem Brett passiert.
Genau, typische Vertreter, einen davon hatten wir ja schon. Wir haben schon über Willen des Wahnsinns gesprochen, unsere allererste Folge, wo wir auch genau diese Kombo aus Merkmalen eben haben. Ne? Wir haben Monster, die wir verprügeln oder besser gesagt, die uns verprügeln, aber wir tun unser Bestes.
Wir versuchen gegenzuhalten,
genau. Es gibt Loot, der uns besser werden lässt. Ne? Man findet Gegenstände, Waffen, Zauber und so weiter und so fort. Ne? Haben wir in unserer ersten Folge ja drüber gesprochen. Mhm. Gibt es Fallen in Willen des Wahnsinns?
Nicht direkt Fallen, wenn du mich fragst. Aber es gibt ein anderes oder zwei andere wesentliche Unterpunkte, die für mich auch noch zu so einem Dungeon Crawler dazugehören. Nämlich Puzzle. Die gibt es da noch mit dabei mit den Drehrätseln und Schieberätseln.
Stimmt,
und
na klar.
Diesen Mastermind-Rätseln und hier und da und hoppsatz da. Mastermind-Rätsel kann ich überhaupt nicht. Alle außer mir können das immer und ich sitze immer wieder Ochs vorm Berg, aber das ist ein anderes Thema. Und Random-Events. Random-Events sind auch noch so ein Ding, was ich mit Dungeon-Crawlern verbinde, dass du den Wiederspielwert für Mission XY klargegeben hast, weil immer irgendwas anderes passieren kann. Ich erinnere nur an die marodierenden, ihre Stadt abfackelnden Innsmither.
Denen liegt ihre eigene Heimat wohl eher nicht so am Herzen.
Ja, ich habe aber wirklich noch nie ein so zufälliges Random-Ereignis in einem Spiel erlebt, dass da einfach irgendwelche Leute marodierend und brandschatzend durch ihre eigene Stadt laufen, als wäre das nix, ne? Ja. Als wäre Freimarkt.
Ja, wenn du mit dem Bebauungsplan nicht einverstanden bist, dann musst du halt selber Hand anlegen.
Okay, angewandte Architekturkritik ist vermerkt.
Genau, mit Fackeln. Ja, richtig. Und klar, ne, wie konnte ich gerade Zelda erwähnen, ohne auf Rätsel zu sprechen zu kommen? Ne? Die gehören bei einigen Vertretern natürlich damit dazu. Wo wir gerade bei Willen ins Wahnsinns sind, da läuft es natürlich nicht so ab, dass wir uns ausrüsten und dann nochmal ganz von vorne denselben Dungeon betreten, beziehungsweise die Mission. Sondern man startet immer mit einer gewissen Grundausrüstung in dem Fall. Aber das ist vielleicht eine zweite Spielart davon. Man hat natürlich Erfahrung, kennt vielleicht das Szenario dann schon in dem Fall, wenn man es schon einmal gespielt hat, den Aufbau, was da so passiert. Denn ich erinnere dich an die besagte Innsmith-Mission bei Willen des Wahnsinns, wo wir dann am Ende schon aus der letzten Runde wussten, was irgendwie passieren wird und schon versucht haben, das vorwegzudenken und möglichst schnell und effizient dem zuvorzukommen, bevor uns da alles um die Ohren fliegt. So mit ja, und mäßigem dann Erfolg.
Ich wollte sagen, werfe ich nochmal so diesen Faktor Random Events ein, wo dann einfach die Sachen an anderen Stellen auf der Karte waren und wir gedacht haben so, euer Ernst, als wäre es nicht schon schlimm genug mit diesem marodierenden Haufen vor der Tür. Nein, jetzt müsst ihr noch das Objekt A hinten in den Raum C schieben, statt in den Raum A. Toll.
Ne, aber so kann das halt auf zwei Arten funktionieren. Ne? Also man kann sich ausrüstungsmäßig vergessen, aber auch seinen Kenntnisstand quasi weiterbringen und dann nochmal in das Ganze reingehen. Ein anderer Vertreter, der ja super prominent ist, wäre Gloomhaven.
Ja, muss ich sagen, wunderschönes Spiel, kann ich jedem nur ans Herz legen. Da an der Stelle vielleicht ein kurzer Shoutout nochmal rüber zu unseren lieben Leuten von The Board Game Theory. Die haben vor kurzem eine echt tolle Folge zum Thema Gloomhaven gemacht. Jeder, der überlegt, mit dem Spiel irgendwie liebäugelt oder sich sonst wie davon abschrecken lässt, ein 12-Kilo-Karton Brettspielmaterial zu kaufen, hört da mal rein. Die Folge ist wirklich sehr informativ für jeden, der mit Gloomhaven liebäugelt oder sich da mal tiefgreifend darüber informieren möchte.
Gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar auch für den Rechner als digitale Version.
Ja, und sogar mit digital exklusiven Inhalten. Also cool. Du hast, selbst wenn du das Brettspiel kennst, noch einen gewissen Grund, dieses Spiel dann doch noch am PC zu spielen. Das meiste ist gleich, auch so der Grundstory-Aufbau ist wohl sehr gleich, aber du hast halt digital exclusive Inhalte noch mit da drinne, die dann für einen Wiederspielwert sorgen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig.
Ja, ziemlich cool. Ich hatte mir auch noch notiert, so beim drüber nachdenken, was für einen krassen Impact dieses ganze Genre hatte. Ne? Also man merkt ja allein an dem Namen Dungeon Crawler schon, dass das alles so ein bisschen in der ganzen Dungeons & Dragons Welt verortet ist. Also die ersten Dungeon Crawler nehmen da, glaube ich, sogar ausdrücklich Bezug drauf, dass die im selben Universum stattfinden.
Ja, vieles bedient sich an dem Universum, das stimmt schon.
Genau, ich wollte gleich noch kurz was erzählen über den ja vermeintlich ersten analogen Dungeon Crawler von 1975. Und da ist es zum Beispiel so der Fall. Also da werden, glaube ich, Gegner aus dem Dungeons & Dragons Universum sich geschnappt. Vielleicht spielt sogar die ganze Story davon in dieser Welt. Da bin ich gerade nicht so dicke drin. Aber wenn man wieder den Blick wirft in die Videospiele-Welt, ne, so der klassische Hack-and-Slay-Vertreter wäre ja Diablo. Das ist ja eine Unterordnung, die im Grunde genommen aus den Dungeon-Crawlern so hervorgegangen ist. Dann hast du in sämtlichen MMO-RPGs, die es heute so gibt in der Videospielwelt, hast du irgendwelche Instanzen oder Dungeons. Teilweise geht das dann so weit, dass du richtig strikt aufgeteilte Rollen und Klassen hast, dass also alle SpielerInnen wirklich sich auf einen ganz speziellen Spielstil einrichten müssen und das richtig lernen müssen, wie das dann abläuft. Und ursprünglich war das bei den MMOs tatsächlich, um Rechenleistung zu sparen. Ne? Da war dieses Konzept Dungeon einfach nur dafür da, dass du auf einem separaten Teil des Servers eben diesen Mini-Kosmos simulieren konntest, ohne dass deswegen die große offene Welt anfängt irgendwie zu stottern und zu laggen. Und so, aber das hat sich jetzt halt, das gehört jetzt zu dieser MMO-DNA einfach dazu. Und der Grundgedanke stammt eben aus aus der analogen Dungeon-Crawler-Welt. Das ist schon ziemlich eine dicke Erfolgsgeschichte.
Die Gaming-Welt bedient sich viel an unserer geliebten Brettspielwelt. Das kann man einfach nicht anders sagen. Mhm. Kurz nochmal eben, um einen kleinen Seitenhieb einzuwerfen. Das angesprochene Gloomhaven ist derzeitig Boardgame Geek Rang 1 overall. Also von allen Spielen, die bei Boardgame Geek gelistet sind, ist es tatsächlich Platz 1. Und Platz 4 ist das kleine Gloomhaven Jaws of Lion. Also das ist schon so ein Mammut der Boardgame-Geschichte, was Dungeon Crawler angeht.
Ja, krass, ne? Und anscheinend ja sogar über die Grenzen hinaus. Also da kommt man, glaube ich, selbst nicht dran vorbei, wenn man nicht gezielt nach Dungeon Crawlern sucht. Aber das ist einfach ein Klopper, das Spiel.
Das ist, wie gesagt, ich kann es nur jedem nahelegen, das mal auszuprobieren. Es ist ein tolles Spiel. Ich habe es mir selber mal seinerzeit zum Geburtstag gewünscht und ich bereue es keine Minute. Wir spielen da schon so lange dran und sind immer noch nicht nah genug am Ende dran, als dass ich sage, so, oh ja, das ist bald vorbei. Das kann ich, glaube ich, vergessen. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir damit durch wären.
Wenn man sich ein bisschen für die allerersten Anfänge interessiert, wie gesagt, dann sollte man sich mal das wunderbare Solo Dungeon Adventures anschauen. Ich habe bei meiner Recherche einen schönen YouTube-Kanal entdeckt, den werden wir mal in die Shownotes packen. Der heißt Geek Gamers. Und da ist eine Frau an der Kamera, die eine Ausgabe von The Strategic Review vom Frühling 1975 unter die Lupe nimmt. Ja, das scheint so ein Szene-Magazin irgendwie zu sein, glaube ich, oder eine Zeitschrift. Und da wird eben dieses Solo Dungeon Adventures von Gary Gygax vorgestellt. Das ist im Grunde genommen ja so ein Regelsatz, mit dem du dir dein eigenes, wie der Name schon sagt, Solo-Dungeon aufbauen kannst. Wenn dir langweilig ist und deine Freunde und Freundinnen gerade alle nicht da sind, ja, dann schnappst du dir das und kannst dich damit dann, so verspricht es zumindest dieses Konzept, wirklich endlos lang beschäftigen, indem du dir eigene, unterschiedlichste neue Dungeons mit Gegnern und verschiedenen Stats und allem aufbaust. Also,
wenn ich mal ganz kurz eben bei dir einmal einhaken darf, kurz für dich, falls du es nicht bei der Recherche sowieso gemerkt hast und auch für euch da draußen, Gary Gygax ist der Vater von Dungeons & Dragons. Er hat es ursprünglich mal für seine Spieletruppe, für seine eigene entwickelt und daraus ist dieses riesige Universum geworden, was wir heute kennen. Nur mal um den kurzen Bekanntheitshint zu droppen.
Jetzt kannst du ruhig zugeben, dass du das mit Absicht machst, dass du dir in jeder Folge so eine große Bildungslücke von mir raussuchst und die dann füllst.
Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber manchmal bietet es sich einfach an, solche Sachen auch für unsere Hörenden da draußen zu droppen, die das vielleicht nicht wissen und dann auch so ihren Aha-Moment haben wie unser Jascha heute.
Ja, ist wirklich so. Also war mir nicht bewusst. Im selben Jahr, 1975, kam dann aber auch das schöne Spiel Dungeon mit Ausrufezeichen raus. Und da war auch Gary Gygax wieder mit beteiligt bei einer der späteren Auflagen. Das ursprüngliche Dungeon ist von David Magary. Bin mir gerade nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ne, aber man merkt schon, das ist ein großes Konglomerat an Spieleschaffenden, die sich da zusammensteckt und sich austauscht, um coole Ideen auf den Markt zu bringen, finde ich super interessant. Und 1975, ja, meine Güte.
Ja, man muss ja zu der Zeit aber auch einfach damals sagen, das ist natürlich klar, dass es da immer wieder dieselben Leute sind, weil eben dieser ganze, ich nenne es jetzt mal ganz liebevoll, Nerdkram, ne, also man darf es ja selber sagen, man ist ja selber einer, der war damals ja auch noch nicht so salonfähig und en vogue wie jetzt. Na, also da waren früher, ne, ich erinnere nur mal so an hier, ist natürlich überspitzt gezeigt, aber wie wir es bei Stranger Things gesehen haben.
Oh ja.
Wieder die Spieler einfach als Satanisten angetackert wurden. Obwohl du dir so denkst, so Leute, die spielen da mit Fantasie und Würfelchen ein Spiel. Die opfern da niemanden rituell. Habt ihr die noch alle Latten am Zaun? Ne? Aber ist natürlich überspitzt formuliert, aber war natürlich früher schon so. Bis vor kurzem war ja noch, bis Stranger Things das wirklich für die breite Masse salonfähig gemacht hat, war ja D&D auch durchaus mit allen anderen Pen-and-Paper-Rollenspielen eher so das Nischenhobby, wo man immer noch ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Das ist immer noch nicht ganz weg, bin ich immer noch ganz sicher, aber es ist salonfähiger geworden, einfach dadurch, dass diese vier lustigen Nerds da im Fernsehen bei Netflix mal D&D gespielt haben.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das hat zur Popularität von Pen and Paper insgesamt, glaube ich, einen riesen Beitrag geleistet.
Ja, und auch ein bisschen zur Akzeptanz, dass halt dieses Vorurteil mit den Armleuchtern, die bei Mutti im Keller den Fantasieelfen raushängen lassen. Ne? Das hat sich halt auch noch mal ein bisschen gewandelt, glaube ich, dass man da einfach auch gesehen hat, das sind normale Menschen, die das spielen und keine Freaks. Ja. Muss man einfach knallhart so sagen. Ne?
Oh, ich erinnere mich, wie sehr ich das gefeiert habe, als nachts auf Kika, wenn Bernd das Brot da unterwegs ist und Quatsch macht, als die da einmal diese Pen and Paper Runde hatten in einer, so einer nächtlichen Ausgabe da. Das fand ich so gut. Das war für mich der erste Moment, wo das so in den Mainstream Medien, sage ich jetzt mal, irgendwie gezeigt wurde. Das fand ich richtig, richtig gut.
Ja, definitiv. Das war schon echt witzig.
Okay, aber genug zur trockenen Geschichte. Max, was huckt dich denn so richtig an den Dungeon Crawler insgesamt? Wir wissen ja, das ist dein Genre schlechthin, aber warum denn eigentlich?
Ja, einfach weil du eine breite Masse an Spielen hast, die zwar alle unter dem Genre Dungeon Crawler laufen, aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Ne, das beste ich habe drei wunderschöne Paradebeispiele, ihr selber hier zu Hause stehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, beziehungsweise sogar vier fallen mir gerade ad hoc ein, die aber alle unter das Genre Dungeon Crawler fallen. Wenn wir einmal das besagte Gloomhaven. Das ist ein High Fantasy Dungeon Crawler, wo du wirklich irgendwann der in Anführungsstrichen übermächtige Held bist. Ja, also ich bin unser Heiler in der Gruppe zum Beispiel, da hast du wieder diese klassische Verteilung. Heiler, Damage Dealer, Tank und sowas, wie man es kennt. Von Computerrollenspielen und auch von früher. Dann gibt's nochmal auch so ein Mystic, was ein wunderschönes Spiel für Familien ist. Kann ich nur jedem nahelegen, das wirklich sich mal anzugucken. Egal, ob man Kinder hat oder nicht, schaut es euch an. Es ist ein wirklich zuckersüßes Spiel. Die Story ist wunderschön gemacht. Die Story ist wunderschön geschrieben. In Form einer Gute-Nacht-Geschichte für ein Kind. Das ist einfach toll. Das ist einfach der Hammer. Es macht Spaß zu spielen. Aber das ist halt eher so mit Fantasy, weil du halt zwar einen Zauberer hast, der hin und her zaubern kann und die Protagonisten ursprünglich auch in Mäuse verwandelt in diesem ganzen Szenario. Aber es ist halt eine süße Kindergeschichte. Es ist halt kein Abschlachten von Zombies wie bei Gloomhaven oder so zum Beispiel, wo du gegen Zombies, Dämonen und sonstige Monster kämpfen musst. Sonst ist halt einfach alles ein bisschen niedlicher. Einige Gegner sind Kakerlaken.
Gierige, ne? Also, gierige Kakerlaken, die sich am Käserad bedienen wollen, was wir natürlich verhindern.
Genau. Ressourcen sind Käse und solche Späße. Also das ist halt ein sehr, sehr süßes Spiel zum Beispiel. Dann haben wir Willen des Wahnsinns, was nochmal wieder eine komplett andere Sparte schlägt, was aber auch Dungeon Crawler ist. Ne? Dazu haben wir eine ganze Folge gemacht. Hört sie euch gerne nochmal an, wenn ihr da Details zu Willen des Wahnsinns haben wollt. Das schlägt halt nochmal mit dem Horrorelement in eine ganz andere Sparte. Und dann zum Beispiel haben wir letztens probiert, Job für dich da draußen, lieber Boardgame Viking, nicht enttäuscht sein, die Folge kommt auch bald noch, Imperial Assault.
Unsere nächste Folge, um genau zu sein, das können wir, glaube ich, genau, schon mal anteasern.
Genau, schlägt auch wieder in dieselbe Kerbe Dungeon Crawler, hat aber auch wieder ein anderes System, hat ein paar Sachen, die anderen Spiele nicht haben, zum Beispiel Character Progression und Offleveln und sowas zum Beispiel, hat dafür aber keine Fallen und ist es einfach so eine breite Varianz an Spielen, die können alle ins selbe Genre fallen, du hast aber nicht das Gefühl, du hast immer denselben Scheiß auf dem Tisch stehen, auf gut Deutsch. Ne? Also du hast einfach immer wieder Abwechslung, obwohl die Spiele alle in eine Kerbe schlagen im Endeffekt.
Ja,
und das finde ich ziemlich an Dungeon Crawler einfach so toll. Und hinzu kommt für mich einfach noch, ich liebe Spiele mit Miniaturen, tollem Spielmaterial, einer coolen Story dazu, irgendwas, was mich einfach packt, in Anführungsstrichen. Und wo ich sage, boah, ey, wir haben die Mission jetzt durch, ey, lass uns noch die nächste Mission sofort anfangen, ne? Und dann guckt man auf die Uhr und denkt, scheiße, es ist schon 22 Uhr und fängt an zu rechnen, für die letzte Mission haben wir 35 Minuten gebraucht, die ist jetzt ein Level höher, schaffen wir die vielleicht in 50, ne? Und fängt an zu überlegen, schaffe ich die nächste noch, schaffe ich sie nicht, bin ich jetzt süchtig, bin ich es vielleicht nicht?
Wir wollen, ne, also, dieses Wort nicht benutzen, Max.
nein, ich finde das okay. In diesem Falle darf man das einfach sagen. Man ist dann vielleicht ein bisschen sehr gehuckt. Das finde ich einfach so schön. Es gibt halt wirklich Spiele im Dungeon Crawler Sektor, die in jeden Geschmack, jede Couleur reinpassen. Und ich wage zu behaupten, dass jeder und jede da draußen wirklich in der Lage ist, irgendein Spiel im Dungeon Crawler Sektor zu finden, was für den persönlichen Geschmack passt, wo man sagt, cool, das finde ich geil.
Ja.
Und das kann, glaube ich, keine andere Spielesparte behaupten.
Ja, das würde ich genauso unterzeichnen. Ne? Die Vielfalt, die dieses eine Genre so an den Tag legt, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Die Settings hattest du gerade angesprochen, aber auch vom Umfang des Ganzen her. Ne? Es gibt so kurzweilige Dungeon Crawler, wie zum Beispiel Dungeon Roll, über das wir mit Sicherheit auch noch irgendwann mal sprechen werden, bis hin zu diesen episch langen Systemen, wie eben das besagte Gloomhaven mit Legacy-System, wo also quasi Mission auf Mission, teils Kampagne auf Kampagne aufbaut und sich da so ein richtig langer Storystrang irgendwie entwickelt. Das sind vom Kernprinzip ähnliche Spiele, ne? Die überschneiden sich in dem, was sie sind, was sie tun, was sie wollen, aber gestalten sich dann so unterschiedlich aus in ihrer Form, das ist echt ein Fest. Das betrifft natürlich nicht nur die Spielzeit, die reine, und die Storytiefe, sondern auch die Komplexität des Ganzen. Also es gibt ja Dungeon Crawler, die recht simpel sind, ne? Wieder Dungeon Roll zum Beispiel. Aber wie Gloomhaven das zeigt, das kann halt auch ein bisschen komplexer zugehen, dass man sich richtig ein bisschen da einarbeiten muss.
Ja, definitiv. Also gerade Thema Gloomhaven ist auch nochmal ein schöner Vergleich, was du gerade gezogen hast mit der Komplexität dahinter. Es gibt auch für jeden spielenden Typ dahinter, für den Full-Dive-Spielenden, der sagt, ey, ich will jetzt hier am liebsten mit einer Excel-Tabelle meinen Charakter optimieren, so nach dem Motto. Gibt es solche Spiele wie Gloomhaven zum Beispiel, wo das unglaublich essentiell ist, dass du wirklich weißt, was du tust, wann du es tust, dass du optimaler spielst, je weiter du bei Gloomhaven voranschreitest, desto wichtiger wird es, dass du optimaler spielst, weil die Missionen sonst einfach höllisch schwer sind und nicht mehr zu schaffen sind, ne? Mhm. Dann hast du auch solche Sachen wie Maus und Mystic zum Beispiel, wo das nicht ganz so wichtig ist, wo du auch mal, ne, das ist ein Spiel für Kinder gedacht, mehr oder weniger vom Publikum her. Das verzeiht auch mal den einen oder anderen Fehltritt. Du bist nicht sofort instant aus dem Leben geprügelt, wenn irgendwie was falsch ist. Na, du hast halt immer noch irgendwie einen kleinen Puffer an der Seite, so ein kleines Stützräder dabei, sag ich jetzt mal. Und auch da findest du für jeden Geschmack was. Ne? Der eine, der sich halt hardcore damit beschäftigen möchte und der andere halt vielleicht nicht.
Vielleicht haben wir ja jemanden da draußen unter unseren ZuhörerInnen, der oder die schon mal mit Kindern Maus und Mystic oder andere ein bisschen anspruchsvollere Spiele gespielt hat. Weil ich muss echt sagen, also vielleicht war ich ein fürchterliches Kind, aber ich kann mir das immer ganz, ganz schwer vorstellen, tatsächlich mit Kindern so ein Spiel überhaupt in Angriff zu nehmen. Also ich fände es wirklich interessant, da mal irgendwie Erfahrungsberichte zu hören, ob das machbar ist oder ob das eine Utopie bleibt.
Maus und Mystic. Also ich muss tatsächlich zugeben, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich glaube, es ist Herr der Träume. Ich müsste es aber nachschauen. Bei Herr der Träume gibt es eine extra Sektion im Regelwerk, das Spielen mit Kindern. Das finde ich wunderschön. Was nochmal die Spielregeln ein wenig weiter runterbricht, das Ganze nochmal etwas seichter und entschlackter macht. Ich müsste es nachschauen, ob es wirklich Herr der Träume ist oder nicht. Ihr da draußen könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr euch jetzt an den Kopf fasst und denkt, boah, was erzählt der da für einen Bullshit? Das war doch Spiel XYZ. Dann klärt uns gerne auf in einem Kommentar oder in einer kleinen Nachricht über Social Media oder so. Aber sowas finde ich halt auch schön. Wenn nochmal wirklich für den seichten Spielabend mit den Kids oder so nochmal so ein Spiel etwas gestreamlined wird, ein bisschen runtergebracht wird, vielleicht der Schwierigkeitsgrad ein Stück nach unten geschraubt wird, ne? Das finde ich halt auch ein schönes Ding.
Zumal du ja möchtest, dass deine Sprösslinge, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen in das Hobby reinkommen. Weil es gibt wirklich schlimmere Sachen, mit denen sich Kinder und Jugendliche beschäftigen können, als soziale Brettspiele irgendwie. Dann kann das meinetwegen auch ein bisschen seichter sein vom Schwierigkeitsgrad. Ne? Dann ist das eben nicht der Anreiz, sondern einfach das gemeinsame Spielen da mit der Familie, was im Vordergrund steht.
Ja, gerade so auch sowas wie Maus und Mystic ist ja dann an der Stelle sogar eine interaktive Gute-Nacht-Geschichte, wenn du so willst.
Ja, sogar ich konnte gut schlafen danach.
Ne? Halt und wenn man dann halt noch... Ja, und wenn man dann halt auch noch das Glück hat wie wir hatten ja nun dank einem Bekannten von mir, einem Freund, hatten wir eine CD, wo das wirklich von einem professionellen Sprecher vorgelesen wurde. Das war auch wirklich schön. Man darf einfach nicht unterschätzen, was so Menschen mit Stimmtraining alles mit ihrer Stimme können und was das einfach für einen signifikanten Unterschied ist zu dem oder macht zu dem, was wir hier machen. Ne? Also das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen.
Ey, ist doch mal eine Idee für die nächste Podcast-Aktivität, dass wir irgendwie hier so einen Sprachcoach uns ranholen und unsere sanften Podcast-Stimmen ein bisschen trainieren.
Meinst du nicht, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und fest schreiend den Raum?
Vermutlich. Also wenn ich so weiterrede wie jetzt gerade, dann mit Sicherheit. Weißt du, was wir noch nicht angesprochen haben? Dass Dungeon Crawler ja auch miteinander oder gegeneinander gespielt werden können und das dem Ganzen noch mal mehr Vielfalt verleiht, diesen Genre.
Ne, also, ja, das ist tatsächlich richtig, das stimmt.
Ne, es gibt auch da, wenn ihr mehr kompetitiv eingestellt seid, ihr wollt lieber eure Freundschaft aufs Spiel setzen und die Leute aus dem Spiel kicken, dann habt ihr dafür die passenden Spiele an der Hand. Und wenn ihr gemeinsam mit vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin spielen wollt und das soll noch ein bisschen länger halten, dann könnt ihr euch eine schöne kooperative Version irgendwie rausholen, wie zum Beispiel Gloomhaven.
Zum Thema tatsächlich kompetitive Dungeon Crawler habe ich bei der Recherche nach so ein paar Perlen des Genres sozusagen ein wunderschönes Spiel aufgetan, was definitiv allein optisch und vom Spielprinzip her den Weg in mein Regal finden muss, einfach demnächst, wenn man es doch für brauchbares Geld kriegt. Und das ist Arcadia Quest. Arcadia Quest hat als Handlung einfach, dass jeder Spielende am Tisch eine Abenteurergilde leitet und dann die Spielenden alle in einen Dungeon wollen. Und das Ziel ist es, beispielsweise Boss XY zu töten. Dieses Ziel verfolgen allerdings alle vier Gilden am Tisch. Und an der Stelle wird es ein kompetitives Arena-Dungeon-Crawl-Fest, wo du einfach auch hinter den Gegnern, also hinter deinen Mitspielenden, hinterher sneaken kannst und sie dann einfach beim Bossfight umlanzen kannst, um dann selber den Boss zu besiegen.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass sich das sehr, sehr gut in deinem Regal macht, Max.
Definitiv. Und es hat einen netten, so einen lustigen Chibi-Look. Der gefällt mir auch. Davon habe ich auch noch nicht so viele Spiele hier stehen, die in diesen Look mit reinschlagen. Und das muss dann mal sein, finde ich.
Klingt auf jeden Fall nach einem sehr coolen Konzept und einer coolen Story dahinter. Ja, tu dir keinen Zwang an, ne? Ab in den Warenkorb und dann können wir das spielen demnächst.
Ja, gut gerettet. Nee, aber zum Thema auch nochmal Dungeon Crawler und Vielfalt. Gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Franchises, die du darüber tapezieren kannst. Ne?
Oh ja.
Wie bei jedem guten Spiel kannst du halt entweder unser Guilty Pleasure Cthulhu drüber tackern. Das geht auch.
Cthulhu Beispiel geht immer.
Willen des Wahnsinns zum Beispiel. Aber es gehen halt auch andere. Ich habe bei der Recherche zum Beispiel einen Doom Dungeon Crawler gefunden, der unglaublich taktikintensiv sein soll, ganz im Vergleich zu den anderen eigentlichen Doom-Spielen, soll dieses Spiel sehr, sehr taktiklastig zum Beispiel sein. Es gibt eine, ich glaube, das ist aber keine offizielle Lizenz, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt eine Alien-Version, wenn du so willst, von einem Spiel, so ein Brettspiel, wo du gegen ein sehr verdächtig nach dem Alien aussehendes Alien bekämpfst.
Oh, das kriegt mich dann, ja.
Keine offizielle Lizenz. Es gibt dann noch, was weiß ich, Dark Souls, hat bestimmt auch schon mal jeder in der Gaming-Branche gehört. Das haben sie natürlich auch brettspielifiziert, ne? Klar gibt's ein Dark Souls-Brettspiel. Wer die Kickstarter-Odyssee damals mitbekommen hat, wird sich jetzt ins Fäustchen lachen. Ja, es gibt halt einfach für jeden Geschmack ist was dabei. Das finde ich einfach wunderschön an diesem ganzen Thema. Und viele Spiele punkten halt durch die coolen Figuren oder durch die coole Story oder durch alles zusammen. Na, also es ist einfach der Kracher.
Ja, also die Möglichkeiten sind da echt sowas von umfangreich. Also da würde ich mich dir, glaube ich, anschließen. Ich glaube, dass das kein Genre wirklich so schafft. Bemerkenswert, dass das alles
so ist. Das freut mich, dass wir wieder so widerlich einer Meinung sind. Das, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal zu hören gekriegt haben, aber mehr Kontrameinung, Jascha. Weniger meiner Meinung sein, bitte, danke.
Vielleicht müssen wir wirklich mal irgendwie Spiele nehmen, ja, die wir uns nicht selber aussuchen. Also wir haben ja jetzt schon so die ein oder andere Vorschlagfolge gemacht, aber vielleicht sollten wir wirklich mal blind in den Spieleladen gehen und irgendwas kaufen, was dann auch Konfliktpotenzial hat, damit wir auch mal so einen schönen saftigen Rant zu irgendeinem Spiel loslassen können. Weißt du, das ist nicht umsonst ja die beliebteste Art der Rezension, wenn Leute irgendwas richtig zerreißen oder verreißen, besser gesagt. Das,
wahlweise auch zerreißen, wenn es schlecht ist.
Genau, das ist wesentlich unterhaltsamer, als wenn hier so Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das machen wir auch ja, irgendwann mal.
Ich wollte sagen, das nehmen wir mal mit in unseren Plan auf. Ihr da draußen, wenn ihr das eine coole Idee findet, schreibt uns das irgendwie in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail. Wie ihr uns erreichen könnt, sage ich euch am Ende der Folge nochmal, aber behaltet das im Hinterkopf. Schreibt euch jetzt am besten auf ein Zettelchen oder sowas schon mal gleich Spiel XY auf, was Jascha und Max unbedingt mal irgendwie sich gegenseitig um die Ohren wickeln müssen.
Ja, vielleicht kennt ihr ja Spiele, die erfahrungsgemäß so ein großes Konfliktpotenzial haben, wo sich die Geister scheiden und ihr sagt, ja komm, da will ich mal deren Meinungen zu hören. Vielleicht kommen wir dann ja auch mal an den Punkt, dass Max und ich nicht so hundertprozentig eklig einer Meinung sind.
Und wehe an dich da draußen, ja genau dich meine ich, der gerade Monopoly auf einen Zettel geschrieben hat. Nein.
Monopoly ist doch ein tolles Spiel, also kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn man gewinnt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Parkstraße. Drei Hotels auf der Parkstraße. Screw you! Das Spiel ist eh schon fast vorbei. Also, ich hätte jetzt gerne noch die 4000 Marken Miete für meine drei Hotels auf der Parkstraße, bitte. Du hast da eh schon gewonnen, aber ich hätte trotzdem gerne.
Richtig, richtig kacke, wenn der Mietbetrag so hoch ist, dass selbst ein Bruchteil davon dich schon bankrott werden lässt. Und dann, um das Spiel noch so künstlich in die Länge zu ziehen und um das noch so richtig auszukosten, sagt die besitzende Person dann sowas wie, du kannst mir das natürlich auch in 4 kleinen Raten zurückbezahlen. Ja toll, damit ich die nächsten 4 Runden bankrott bin oder was. Also,
Ja, dieser Monopoly ist einfach geil. Es tut mir für alle da draußen leid, die Monopoly mögen, aber es wird einfach nicht in meiner Lieblingsspielekategorie landen. Einfach no. Ja. No, no, no.
Die gute Intention der GewinnerInnen ist dann auch nicht gerade dem Ganzen zuträglich. Ne? Das wirkt dann eher noch arrogant und nervig und man will das Spiel am liebsten nur noch so schnell wie möglich beenden.
Ja, und wenn du halt drüber nachdenkst, dass es dann am besten hast du auch noch einen Spielenden, der einfach ein unglaublich schlechter Gewinner ist.
Oh, ja.
Die Leute sind dann bei Monopoly noch ein größerer Abfuck, finde ich, als alles andere.
Ja.
Da fällt dir dann wirklich nichts mehr zu ein. Na, aber, okay. Aber wir schweifen schon wieder ein bisschen ab, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Aber ich wäre so mit meinen mal wieder ausschließlich Pluspunkten für die Dungeon Crawler als Genre eigentlich auch schon durch. Mehr habe ich zu diesem Genre, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Ich bin halt auch ein großer Fan. Ich glaube, nicht so wie du, dass ich sagen würde, mein absolutes Lieblingsgenre. Aber diese Vielfalt, die wir jetzt ja schon in vielen Punkten skizziert haben, die macht's einfach. Also wenn man da kein Spiel findet, was zu einem passt, würde ich behaupten, hat man noch nicht lang genug recherchiert wahrscheinlich.
Ja, oder sich nicht gut genug beraten lassen, das kommt ja noch dazu.
Ja, oder ja, das.
Also wenn man Glück hat wie wir und einen tollen Spieleladen um die Ecke hat, wo man wirklich Fachkompetenz sitzen hat oder stehen hat, die dann auch wirklich irgendwie Beratung vornehmen und sich deine Wünsche, Sorgen, Nöte, Anträge in Anführungsstrichen anhören und sagen, jo, das ist das Spiel für dich, das musst du spielen. Dann muss man selber recherchieren oder unseren coolen Podcast hören. Dann weiß man auch sehr, sehr schnell Bescheid, was so abgeht.
Ja, das ist im Zweifelsfall eh immer die beste Idee.
Ich kann aber tatsächlich noch einen kleinen Negativpunkt zu meinem Lieblingsspielgenre ablassen.
Oha.
Also muss ich dich ein wenig überraschen. Aber ich finde tatsächlich Dungeon-Crawler-Titel erschreckenderweise nicht so gut, wenn man einen Overlord oder Dungeon-Master haben muss. Wenn einer der Spielenden am Tisch gegen die anderen spielen muss.
Mhm, also das so semi-kooperativ.
Nicht gut. Ja, also das finde ich halt insofern nicht gut. Ich meine, früher bei Imperial Assault, als es die App noch nicht gab, war es so. Es ist bei Decent früher so gewesen. Ist auch eine Genregröße dahingehend. Jetzt erst vor kurzem neu wieder aufgelegt worden. Auch ganz, ganz umfangreiches, tolles Spiel. Steht auch auf meiner Need-to-Buy-List. Bei Wilms Wahnsinns haben wir in unserer Folge thematisiert. War das auch schon so, dass du einen Overlord hattest, der sich um alles gekümmert hat und quasi gegen die Spieler gespielt hat. Cthulhu Death May Die ist ein nächstes Beispiel, wo du einen Overlord hast, weil einer quasi, na gut, nein, du hast keinen direkten Overlord, der irgendwelche Vorteile auslöst, aber es wird empfohlen, dass einer sich nur um das Spiel kümmert und somit gegen die anderen agiert. Das finde ich immer schwierig, muss ich sagen. Einfach weil A, neigt man in Situationen, die knapp sind, dazu, selber als Overlord vielleicht nicht volles Brett zu geben, wie man es eigentlich könnte.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schade. Das macht man auch aus einem bestimmten Grund nicht, was so mein zweiter Negativpunkt an dem Thema Overlord-Dasein ist. Es gibt immer irgendwen am Tisch, der dir das übel nimmt am Ende.
Ja, du meinst immer. Leute, die dann nicht trennen können so richtig zwischen dem, was da im Spiel passiert.
Genau, und halt auch Leute, die halt das Spielkonzept nicht verstehen, dass zum Beispiel bei Imperial Assault vorliegt. Bei Imperial Assault geht die Kampagne halt weiter, egal ob das Imperium oder die Rebellen gewinnen. Beide kriegen Ressourcen, nur der Gewinner kriegt mehr Ressourcen und bessere Ressourcen. Und so wird halt eine Geschichte erzählt. Und so ist es in vielen Systemen, wo sowas ist auch. Da hast du halt, finde ich, immer die Problematik, dass viele Leute da nicht trennen können und sich dadurch der Overlord einfach eingeschränkt fühlt. Es gibt auch Leute, die scheißen da gepflegt einen drauf und sind trotzdem ein guter Overlord. Das möchte ich gar nicht sagen. Also mir fallen da spontan aus meinem Freundeskreis 2 Leute ein, die das prima hinkriegen. Die auch bei solchen Sachen wie Jagd auf Mr. X und was nicht alles einen unglaublich guten Mr. X darstellen. Aber die meisten lassen sich davon einfach ein bisschen einschüchtern, weil sie keinen Bock auf den Hate am Tisch haben. Und das kann ich verstehen. Und das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Das ist für mich so der kleine, aber feine Wermutstropfen an Dungeon-Crawler-Spielen, dass keiner so wirklich gerne die Overlord-Rolle nimmt.
Da könnte man jetzt natürlich als Advocatus Diaboli auftreten und könnte sagen, das ist ja kein Problem des Spiels in dem Sinne, sondern der Gruppe, mit der du es spielst.
Also das ist richtig, aber das Problem haftet ja trotzdem dem Genre an.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass auch wenn du jetzt vielleicht in deinem Bekanntenkreis da niemanden hast, dass es solche Leute gibt, die da total drauf abfahren und vielleicht nichts lieber tun, als den Dungeon Master dann oder den Overlord, wie du gerade sagst, zu spielen.
Oh, ich hab definitiv jemanden im Bekanntenkreis, der total auf diese Overlord-Geschichten steht. Hallo Sebastian, Grüße gehen raus an dich. Also, du weißt ganz genau, dass du gemeint warst mit dem guten Mr. X. Das ist halt so der einzige Genre-Schwachpunkt für mich, der aber, wie du schon richtig festgestellt hast, so als Klugscheißer vom Dienst, der wirklich auch von der Gruppe abhängt, mit der du spielst. Ne?
Und man sieht ja an der, jetzt an Imperial Assault zum Beispiel, dass anscheinend ja wahrgenommen wurde von den MacherInnen und deswegen jetzt vielleicht in der App-gestützten Version das Ganze rein kooperativ ablaufen kann, ne? Ohne eben den einen großen Antagonisten.
Ja, und eine App hat halt glücklicherweise auch einfach kein Gewissen und keine Empathie.
Ja, das stimmt.
Das muss man auch an der Stelle einfach knallhart so sagen. Die lässt sich nicht davon beeinflussen, dass man im Zweifel vielleicht auch, es gibt ja auch so Kandidaten, die dann ihren Partner, Partnerin nicht so hart foppen wie den Rest der Runde. das wird eine App auch nicht tun. Eine App wird auch nicht sagen, ach, den finde ich süß, den lasse ich mal, ne? Sondern nein, und vor der App bist du gleich. Alle sind gleich, keiner ist gleicher und es gibt für alle auf die Mappe. So.
Ich erinnere mich an viele Runden Mario Party, wo man sich am Ende dann wirklich dreimal überlegt, wem man jetzt den Stern klaut. Obwohl rein rational die Entscheidung klar ist, aber wer will schon ein halbes Jahr mit schiefem Haussegen verbringen?
Genau, man sitzt dann da und überlegt sich, mit wem muss ich heute nochmal nach Hause? Ach ja, genau. Okay, vielleicht dann doch jemand anders. Ja, also das sind die zwei Optionen. Entweder du fährst mit jemand anderem nach Hause oder du klaust jemand anderem den Stern.
Ja, so ganz freisprechen kann man sich davon, glaube ich, nie so richtig. Aber man kann einen Grad an Brettspielprofessionalität erreichen, dass man sich davon nicht mehr so tangieren lässt, glaube ich.
Ja, also ich denke mal, mit der wachsenden Masse an Spielen, die man spielt und mit dem regelmäßigen Spielen und dem ja auch im Zweifel regelmäßigen Verlierens, wird es, glaube ich, auch besser, dieses Empfinden. Und wenn man halt auch mit guten Freunden spielt, mit denen man auch durchaus eine innige Freundschaft hat, wo man auch mal sagen kann, so, oh Leute, ne, ich habe keinen Bock auf euch, so nach dem Motto, und keiner ist irgendwie pisst oder so. Mit solchen Freunden funktioniert es, glaube ich, auch besser als mit random Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat. Weil die wissen vielleicht nicht, dass du nur als Dungeon Master ein Arschloch bist und eigentlich ein total netter Typ, ne?
Oder zumindest so tust.
Oder das, und das mit Erfolg, wenn alles glauben. Ja, aber ich glaube, dann haben wir unseren geistigen Erguss hier für den Michael und für euch alle da draußen, glaube ich, richtig gut abgelassen.
Ja, das denke ich auch, mit reichlich Ausflügen in die Videospielewelt. Aber wie gesagt, die Überschneidungen sind nun mal da und ist im Grunde auch nur noch ein unterstreichendes Argument für die Vielfalt in diesem Genre, ne? Dass das über die Brettspielgrenzen hinaus so einen großen Impact hat.
Das definitiv. Und bedauerlicherweise hat meine Einkaufsliste auch wieder ein paar Zusatzpunkte gekriegt. Dankeschön, Michael. Danke. Mein Geldbeutel kann dich nicht leiden gerade. Schön leise wimmern. Es ist wie wenn Steam Sale ist bei manchen Leuten. Nein, nicht schon wieder Steam Sale.
Es kommt alles auf den Pile of Shame.
Ja, auf den Pile of Shame, den wir noch spielen müssen. Ich habe letztens eine tolle Geschichte zum Pile of Shame gehört, um nochmal kurz einen Exkurs zu schlagen, bei einem großen Miniaturenmaler-YouTuber, Squidmar. Das ist kein Pile of Shame, das ist ein Pile of Opportunities.
Ja. Ah, da spricht der Optimist.
Genau, alles. Man muss nur wissen, wie man das verkauft.
Meine Steam-Wallet ist halb leer.
Genau, und die Bibliothek sowieso leer.
Ja, ich habe 300 Spiele, ich kann nichts spielen.
Ja, komm, das ist doch wie das Klischee mit den 300 Klamotten und nichts im Schrank zum Anziehen, oder?
Ja, genau das meine ich.
Genau so ist es mit Spielen auch. Und auch mit Brettspielen. Kann nie genug Brettspiele da draußen haben und Würfel.
Da hast du recht.
Aber ich würde einfach mal ganz knallhart sagen, damit kommen wir zum letzten und wichtigsten Teil. Genau. Wir hatten euch in der letzten Folge aber ein Giveaway mit auf den Weg gegeben und wollen natürlich auch passend dann zur neuen Folge, wenn auch etwas verspätet, den Gewinner, die Gewinnerin unseres Gewinnspiels preisgeben. Zur kurzen Erinnerung, es gab ein Monsterpack zu King of Tokyo zu gewinnen. Und die für unsere Verhältnisse beste Story hat uns einer unserer Instagram-Follower geliefert. Otto Oxolotl ein toller Name und ein wundervolles Profilbild. Wirklich also so ein kleiner Oxolotl mit den Bauklötzchen für Otto vor der Brust. Also sehr, sehr süß.
Ja, allein für den Namen eigentlich schon gewonnen.
Allein dafür schon ein Pluspunkt, genau. Und dann lese ich euch die Story einfach nochmal vor, dass ihr auch mal nachvollziehen könnt, warum es für uns die beste Geschichte war und für uns gewonnen hat. Otto Oxolotl schrieb nämlich: Mega gut. Ob meine Story unterhaltsam ist, weiß ich nicht. King of Tokyo hatte jedoch einen Mitspieler dabei, als es nach langen, langen Wochen Lockdown, Quarantänen und Vorsicht endlich wieder einen Spieleabend gab. Es war tatsächlich das erste Spiel des Abends und hat somit einen besonderen Platz in unserer Erinnerung. Es war ein Fest, mit Space Penguin, Gigasaur und Co. durch Tokio zu ziehen, uns an Hochhäusern den Rücken zu kratzen, Fastfood-Trucks zu naschen, Bäume als Zahnstocher zu benutzen, Flugzeuge aus der Luft zu pflücken und natürlich uns gegenseitig bis aufs Äußerste zu bekämpfen. Wir hatten mega viel Spaß und Freude am gemeinsamen Spiel. Ich würde mich also mega über das Monster Pack freuen. Das war für uns einfach eine so wundervoll bildliche Darstellung, wo wir einfach stark drüber schmunzeln mussten, aufgrund der Assoziation von einer Pinie bei mir mit diesen Zwischenzahnzwischenraumbürsten beim Zahnarzt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also verdienterweise der Gewinner. I feel you, was diese Sache angeht, mit dem Ende der Quarantäne sich wieder sehen zu können. Und dass dann King of Tokyo gerade so als Icebreaker nach so langer Zeit da fungieren kann. Dafür sind Brettspiele da.
Ja, das definitiv.
Eine sehr, sehr schöne Story, mit der sich, glaube ich, viele unserer ZuhörerInnen auch identifizieren können werden. Wir sind ja alle gemeinsam
durch diese Schlammmasse. Für uns alle. Ja, ich hatte angedroht, ihr könnt uns auch irgendwie erreichen, habe ich während der Folge so ein, zweimal erzählt. Das Ganze könnt ihr ganz klassisch über unseren Instagram-Kanal, wie ihr es schon hoffentlich kennt, liebe Kinder da draußen, ne? Über @boardgamebravery.podcast oder über unsere E-Mail-Adresse boardgamebravery@outlook.de. Schreibt uns dort Sorgen, Nöte, Anträge, Wünsche oder einfach, wie toll ihr uns findet, und da freuen wir uns natürlich auch drüber, über sämtliche Arten von Einsendungen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr gespannt auf Feedback und auf Anregungen. Wir gucken da, wir antworten flott, beziehungsweise bei Instagram eher Max, der flott antwortet. Aber vielleicht gucke ich da ja in Zukunft auch mal häufiger rein.
Thema Bewertungen und Feedback, Jascha. Wie bewertest du denn deine coolsten und Lieblingspodcasts?
Meine coolsten und Lieblingspodcasts, die kriegen in der Regel von mir Sterne. Nämlich zum Beispiel bei iTunes oder auch bei Spotify, da gibt's das seit einigen Monaten mittlerweile. Einfach in den Podcatcher eurer Wahl gehen. Ich glaube, bei Pocket Cast gibt's das möglicherweise auch. Geht einfach mal rein und lasst doch ein paar schicke Sternchen für uns da, wenn ihr so nett seid. Wir freuen uns.
Ja, definitiv freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns allen Leuten empfehlt, die ihr kennt, die ihr nicht kennt, die uns die sich für unsere Sache interessieren könnten, und natürlich eure Großmutter da draußen. Die muss uns auch hören. Ganz wichtig.
Kleine Challenge vielleicht. Geht doch einfach mal zu irgendeiner fremden Person auf der Straße hin und empfehlt Board Game Bravery.
Genau, das klingt nach einem guten Thema, finde ich. Definitiv. Und wir freuen uns natürlich da draußen, euch auch dieses Jahr auf der Spiel treffen zu können, weil wir haben Karten besorgt, oder? Jascha, du hast auch besorgt, oder?
Oh ja, oh ja, oh ja. Ich freue mich auch schon riesig nach den 2 Jahren Pause, dass die Spiel jetzt wieder stattfindet. Ich bin gehypt, Tickets sind schon da und wenn ich das richtig verstanden habe von dir, Max, dann hast du ja auch schon schön Kontakte geknüpft zu anderen Brettspiele-Podcasts, die man dann vielleicht endlich mal in Persona erleben kann.
Genau, wir haben ganz viele, viele tolle Leute schon übers Podcasten kennengelernt. Dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen. Diejenigen, welchen ich meine, wissen genau, wen ich meine. Ihr seid eine tolle Truppe da draußen und wir freuen uns einfach, euch auch dann mal in Natura zu sehen und eine Hopfenkaltschorle zusammen zu zischen, vielleicht ein Brettspielchen zu spielen und einfach cool diese doch sehr geile Messe zu genießen. Und vielleicht sind ja schon ich demnächst so verwegen und posten mal unsere Visagen auf unserem Instagram-Kanal. Und dann können wir uns einfach auf das Spiel random ansprechen und sagen, hey, ich kenne euch doch von Spotify oder von Apple Podcast.
Genau in dem Ton wird das gesagt werden.
Natürlich, ich bitte darum. Wenn nicht mindestens einer mit einem Schild, Jascha oder Max, ich will ein Kind von dir, kommt, bin ich wirklich enttäuscht. Ja, ansonsten, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und seid gespannt auf die nächste Folge. Wir freuen uns auf euch, ihr freut uns auf uns.
Genau, macht's gut.